Willkommen zu einer neuen TagView Podcast Show, der wöchentlichen Tagshow. Naja, fast wöchentlichen Tagshow aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ihr habt gemerkt, wöchentlich ist er nicht mehr ganz. Sommer, ihr wisst es ja, Winter hier in Neuseeland, aber insgesamt doch irgendwie Sommer. Das heißt, das Sommerloch findet dann doch irgendwie statt und es gibt nicht allzu viel zu berichten, außer vielleicht, ja, mein YouTube-Kanal. Da bin ich jetzt so ein bisschen was am Ausbauen. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt, da gibt es immer mehr Videos, da gibt es auch immer mehr Videos zu Smartphone-Themen und immer mal wieder auch auf Englisch die Videos gehalten, weil ich dann doch die Leute mich angeschrieben haben, gesagt, macht's doch lieber in Englisch, das ist dann doch dann verständlicher für den Rest der Welt und die meisten Leute. Und da ich sowieso hier in Neuseeland bin, macht's natürlich auch Sinn, dass die Leute, die ja neu meine YouTube-Kanäle abonnieren, dann auch Content kriegen, den sie auch verstehen können und dann diskutieren können. Deshalb werdet ihr verstärkt auch englischsprachigen Content auf meinem Kanal finden. Es sei denn, es ist irgendwie was ganz spezifisch, was Europa oder Deutschland selber angeht. In Europa würde ich vielleicht auch nochmal Englisch machen, aber wenn es Deutschland spezifisch ist, dann werde ich dann wahrscheinlich das Ganze dann noch auf Deutsch machen. Oder wenn es Europa spezifisch ist. Wir legen mal los für diese Woche. Denn es gab einige interessante Themen, die ich so zusammengesammelt habe. Zum einen geht es um Microsoft. Microsoft hat was gegen geblockte Microsoft Server in Windows und wir wollen nochmal schauen, warum das wichtig ist und was das für Probleme bereiten könnte. Touchscreens im Auto gelten als Handyablenkung, wenn man einen Unfall baut. Das heißt, lasst euch von euren Touchscreens nicht ablenken und dort wollen wir nochmal einen Deep Dive machen in einen ganz speziellen Fall, der jetzt auch vor Gericht gelandet ist und dann quasi zu diesem kuriosen Urteil geführt hat. Aus meiner Sicht irgendwie ein bisschen was kuriosem Urteil, aber im Nachhinein durchaus verständlich. Dann gibt es eine neue Funktion für Android. Endlich könnte man sagen, Android Nearby Sharing wurde vorgestellt. Worum es dabei geht, was das überhaupt ist, das werden wir klären und warum endlich ich irgendwie jetzt erwähnt habe und warum das eigentlich nicht so der Bringer ist. Dann kommen wir zu einer neuen Software. LibreOffice 7 ist nämlich jetzt erschienen in der neuen aktuellsten Version. Das war also auch eine schöne Geschichte. Und wir haben einen Bug bei Snapdragon-Prozessoren. Die haben ein bisschen was Probleme mit ihrem DSP. Und weshalb das dazu führen könnte, dass viele Geräte, die aktuell draußen sind, wahrscheinlich ungepatcht mit dieser Sicherheitslücke herumlaufen. Da müssen wir mal ganz allgemein drüber reden und ich werde wahrscheinlich auch nochmal ein englischsprachiges Video zu dieser ganzen Thematik machen, weil das ist eigentlich ein Problem, was endlich mal angegangen werden muss. Das kann einfach so nicht weiter laufen. Dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche. Ich habe mir jetzt gedacht, okay, Sommerzeit, da möchte manchmal auch ein bisschen was spielen und zocken. Gerade wenn es zu heiß ist, dann möchte man auch nicht rausgehen und ein Eis essen. Und ja, hier ist es kalt, da möchte ich auch lieber spielen. Und weil es so kalt ist hier, habe ich gedacht, ich suche mir irgendwas mit Licht. Und dort habe ich mir das Spiel Lit angeschaut. Das gibt es aktuell bei Steam und ist auch für Linux verfügbar. Dann haben wir noch Sailfish der Woche. Dort gibt es ein neues Sailfish OS Forum. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Es gibt jetzt tatsächlich ein neues Sailfish OS Forum. Und da möchte ich noch ein bisschen was drüber erzählen, was es denn alles besser macht. Und es gibt so einen kleinen Leak am Ende. Ich mache die Leaks immer am Ende, also für die Leute, die dann auch bis zum Ende zuhören. Und die stehen auch nicht immer in den Notizen. Na, vielleicht packe ich es noch ein. Also, Sailfish OS, was können wir erwarten von der neuen Version 3.4? Lass uns mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen und überlegen, was das so für die Zukunft heißen könnte. Legen wir aber los mit dem allerersten Thema und da machen wir oder beschäftigen wir uns mit Microsoft hat was gegen geblockte Microsoft Server in Windows. Und ich muss jetzt gerade mal hier den Stecker in die Steckdose stecken, weil sonst geht mein Laptop aus. Microsoft hat nämlich jetzt in den Windows Defender einen Algorithmus eingebaut, der vor Schädlingen warnt. erstmal gar nicht schlecht, aber in dem Fall ist es halt so, dass Microsofts Telemetrie-Server damit eingeschlossen sind. Und jetzt könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Die Leute, die also Probleme haben, dass Microsoft Windows 10 Telemetriedaten an irgendwelche Server sendet. Es gibt natürlich Möglichkeiten, das irgendwie abzuschalten. Man muss da in der Registry rumsuchen und Microsoft ändert es teilweise auch. Und dann ist es ein bisschen was schwierig. Und man kann vor allen Dingen nicht alles abschalten. Da war halt eben die Hauruck-Methode, ja okay, es gibt auch die Hosts-Datei. So wie auf einem Linux- oder Unix-System gibt es eine Hosts-Datei, wo man die IP-Adressen-Zuordnungen eintragen kann. Also sowas wie ein lokales DHCP, DNS, meine ich, kann man dort machen. Also da kann man sagen, okay, IP so und sowas, der Domainname so und sowas ist die IP so und sowas. Also so etwas kann man auch in der Hosts-Datei machen. Und dort ist es halt eben auch dann möglich, einfach zu sagen, okay, der Name Windows Telemetrie, I don't know, ich weiß nicht, wie es heißt, der Servername für die Telemetrie wird umgeleitet auf einen Server, den es nicht existiert, den es gar nicht gibt. Und dann können eben die Daten nicht an den Telemetrie-Server gesendet werden. Aber auf der gleichen Ebene gehen natürlich auch Angriffe. So können natürlich dann auch die Schädlingsprogramme, die manipulierte Updates einspielen wollen, einfach sagen, okay, wir leiten einfach den Windows-Server, der angesteuert werden soll für Updates, den leiten wir einfach auf unseren Server um. Wir emulieren so eine Art Windows-Server bei uns und infiltrieren dann den Rechner dadurch, dass wir quasi den Updates einspielen lassen, die wir herausgegeben haben mit unseren Schädlingen, mit unseren Einfallstoren, sodass wir auf das System kommen. Und nicht nur das, sondern auch andere Sachen, Phishing-Attacken beispielsweise, möchte man auf seine Bankseite gehen und dann in Wirklichkeit, weil da einer die Host-Datei manipuliert hat, geht der Browser auf einen anderen Server, der vielleicht eine 1-zu-1-Kopie dieser Bankseite hat, aber in Wirklichkeit dann von irgendwelchen Kriminellen dazu genutzt wird, um eure Daten abzuschnorcheln. Und ja, deshalb macht es also Sinn, dass der Windows Defender so etwas blockiert. Also das Anpassen dieser Server dann auch dazu führt, dass das Ganze ja rückgängig gemacht wird. Das heißt, falls ihr Windows Defender laufen habt, wird automatisch dieser Eintrag, der da drin steht für die Anti-Telemetrie beispielsweise, herausgenommen. Eigentlich im Grunde genommen alles, was mit Microsoft und Windows zu tun hat, wird sofort als Schädling erkannt, als Hijacking des DNS-Hijacking erkannt und dann wird automatisch die Datei zurückgesetzt zu einem früheren Zustand, wo das nicht der Fall war. Oder eben zu einem Standardzustand. Da bin ich mir gar nicht sicher, wie er das macht, der Defender. Kann durchaus sein, dass er dann die Einträge nicht nur rauslöscht, sondern wirklich zu einer Standarddatei das Ganze wieder zurückwechselt. Ja, ich habe jetzt euch gesagt, warum das sinnvoll ist, das zu blockieren. Der Windows Defender macht es eigentlich richtig und Microsoft macht es eigentlich auch richtig, aber es hat so ein bisschen was einen faden Beigeschmack, weil natürlich jetzt die Möglichkeit nicht mehr besteht, die Telemetrie von Microsoft komplett abzuschalten. Dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit für die Leute, die clever sind, die werden dann sagen, okay, ich kann natürlich so etwas wie das hier auch auf einem Router machen. Könnt ihr dann sagen, okay, auf dem Router, dann würde ich dann die Telemetrie Server, die angesteuert werden, die werde ich einfach ins Nirvana laufen lassen. Also das ist durchaus immer noch möglich, aber dieses Bequeme, ich mache es einfach auf der Windows-Plattform selber in der Host-Datei, funktioniert nicht mehr. Das heißt, die Leute, die das weiterhin machen wollen oder die das vielleicht in der Vergangenheit gemacht haben und sich jetzt wundern, dass dann oder auf jeden Fall nicht wollen, dass Microsoft Telemetriedaten bekommt, die müssen dann darauf achten, dass sie den Windows Defender abschalten, entweder, oder im Windows Defender explizit die Host-Datei ausnehmen aus der Überprüfung. Ansonsten ist das Ganze, wird das Ganze zurückgesetzt und dann werden Telemetriedaten natürlich gesendet. Und je nachdem, was ihr da in der Hostdatei eingetragen habt, eventuell auch Windows Update Server, die ihr nicht ansteuern wollt, weil ihr keine Updates bekommen wollt, kann natürlich auch ein Grund sein, weil es gibt einige Windows-Editionen oder mittlerweile ist das sogar Standard, dass man die Updates zwangsinstalliert bekommt. Man kann da einfach nicht sagen, ich möchte keine Updates haben. Außer man zieht den Netzstecker oder nicht den Netzstecker, Netzstecker ist auch ein cooler Name, ne? Also den Internetstecker, kann man so sagen. Naja, dann die Datei ignoriert, wenn man sie ignorieren möchte im Windows Defender. Dann muss man aber damit rechnen, dass natürlich auch Schädlinge eventuell da was reinschreiben können, was nicht so schön und toll ist. Pro-Tipp, eventuell die Datei vielleicht dann auf nur lesend stellen. Das könnte natürlich dann dazu führen, dass keine weiteren Schädlinge auf die Datei dann da schreiben, zugreifen können, außer sie kriegen eure Rechte dafür. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Meine persönliche Meinung dazu, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, weshalb Microsoft das macht, weil es wäre einfach ein bisschen sehr kompliziert, dann zu sagen, okay, wir wollen das ja so rausfiltern, aber wir wollen dann nur dann die Telemetrie-Server, die dürfen dann in der Host-Datei drinstehen. Das ist so ein bisschen kompliziert und komplex. Also die einfachste Lösung seitens Microsofts wäre einfach einen Button einzustellen, der vielleicht standardmäßig sogar auf ausgestellt ist, keine Telemetriedaten senden. Und wenn man sein Windows das erste Mal einrichtet oder auch ein Update macht, dann kann man sagen, okay, ich möchte Microsoft unterstützen mit meinen Telemetriedaten und das Häkchen explizit setzen. Ansonsten schaltet es standardmäßig ab. Ich weiß, Microsoft macht sowas bei der Installation, da habt ihr dann 1000 Häkchen, die ihr ankreuzen könnt oder nicht ankreuzen könnt. Also mir würde so eine Hauruck-Methode, wo man alle Häkchen auf einmal setzen kann oder wegmachen kann, am besten gefallen und wirklich eine Methode, wo keine Telemetriedaten gesendet werden. Das muss einfach im Jahr 2020 möglich sein. Das muss Microsoft auch im Klaren sein. So, machen wir mal weiter und kommen wir zu einem sehr kuriosen Fall. Da geht es nämlich um Touchscreens im Auto und wie die eben als Handyablenkung gelten können, falls ihr einen Unfall baut. Das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat nämlich entschieden, dass ein Fahrer, der einen Unfall hatte, dass der laut Handyparagraf 23 fällt und eben auch Schadensersatz leisten muss und vielleicht sogar seinen Führerschein für ein paar Monate abgeben muss. Also 200 Euro Strafe hat er nämlich bekommen und einen Monat Fahrverbot dafür, dass er, konkret ging es darum, dass er auf einer nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten ist und dann gegen einen Baum geprallt ist, sein Auto Totalschaden hatte. Wie es ihm dabei ging, also ich hoffe, es ging ihm dann nicht so schlecht bei, aber also körperlich meine ich, natürlich seelisch ist das immer ein bisschen was, wenn man einen Unfall baut, selbst wenn man einen kleinen Unfall baut, ist man dann aufgeregt und ärgert sich, kann man durchaus verstehen. Und in dem Fall geht es aber darum, es ist kein billiges Auto, es ging um einen Tesla und er hatte das Problem oder er wurde abgelenkt dadurch, dass er bei diesem regnerischen Abend, wo er dann rumgefahren ist, dann seine Scheibenwischer einstellen wollte. Und das ist ein Tesla. Da wisst ihr, okay, da ist nicht einfach so was zum Drehen am rechten Hebel oder sowas, wo man einfach die Geschwindigkeit des Scheibenwischers einstellen kann, sondern der Tesla, der macht natürlich alles schön auf modern und hat dann alles in das Touchscreen-Menü und in das System reingepackt. Und in dem Fall sind es 5 Untermenüs, die angesteuert werden müssen für die Einstellung des Intervalls des Scheibenwischers. Und das ist natürlich dann vom Gericht beurteilt worden, als das ist eine Ablenkung, wie beim Handy. Da kann man einfach nicht in 5, also mal kurz auf den Touchscreen tippen, ja. Aber man darf ja auch nicht beim Autofahren das Navi bedienen und da dann eintippen, wo man gerade hin möchte. Sprachsteuerung gibt es ja dafür, aus dem Grunde. Ich glaube nicht, dass es eine Sprachsteuerung gibt, um das Intervall des Scheibenwischers beim Tesla einzustellen. Man muss also wirklich in diese 5 Untermenüs reingehen. Und wenn man das nicht häufig macht, weil es kommt vielleicht häufig nicht so vor, dass man das macht, dann ist es schon ärgerlich und nervig. Man kann abgelenkt werden. Und in dem Fall hat das Gericht entschieden, er wurde dadurch abgelenkt. Und er muss eben diese Strafe bezahlen, weil das eine Handy hätte sich im Klaren sein sollen, dass das eine Ablenkung ist. Ja, Fahr- und Standlicht übrigens müssen ebenfalls in diesem Untermenü angepasst werden, falls sie da also was anpassen wollen. Also ich kann das nicht verstehen, weshalb Leute denken, so ein Tesla ist so ein tolles, neues, modernes Auto und Tesla macht dann so einen Murks. Also die müssen doch wissen, dass das, okay, es ist ein bisschen was billiger wahrscheinlich, das in die Software reinzustecken, als einen Hebel ranzumachen, einen Plastikhebel, wie es sonst immer so der Fall war bei Autos, wo man mit dem Drehrädchen dran, wo man solche Sachen einstellen kann, um halt eben auch Lichter einzustellen. Also ich kann es nicht verstehen, nicht ganz begreifen. Es ist ja hier in dem Fall auch nicht das Modell 3 oder sowas, wo man irgendwie extra viel Geld sparen wollte, sondern es ist ein höherwertiges Modell S, glaube ich, gewesen. Und das ist dann doch schon wirklich beängstigend. Ich hoffe, dass andere Autohersteller auf so einem Mumpitz nicht auf die Idee kommt, sowas zu machen. Und ich hoffe, dass Tesla auch mal auf die Idee kommt, zumindest solche Standard-Grundfunktionalitäten, wenn sie das schon in neueren Autos machen wollen, dann auch wirklich mit Hebel wieder so machen, wie es Leute einfach gewohnt sind. Weil das kriegt man auch nicht mehr raus. Das lernt man auch in der Fahrschule, wenn man so anfängt. Da lernt man ja sowas auch einzustellen. Und setzt man sich im Tesla, ist man komplett verwirrt. Und dann muss man natürlich Untermenüs durchklicken, wie am Smartphone. Das geht natürlich nicht. Und das ist klar. Und ich hoffe, dass Tesla dadurch auch, dass sie das auch verbessern, dass diese Gesetzeslage dann auch dazu führt, dass Tesla auf die Idee kommt, wir müssen es verbessern. Wir können zwar jetzt die Hebel nicht in unseren Autos einbauen, weil wir keine Rückrufaktion starten wollen und da die Hebel mit einbauen wollen für die Einstellungen. Aber zumindest, dass das möglich ist, mit einem Klick oder zwei, drei Klicks auf dem Touchscreen zu machen, also als eine Bearbeitung der Software, das ist jetzt, glaube ich, doch angebracht. Das sollte Tesla auf jeden Fall machen. Und ein kurzer Blick bzw. kurzes Touchen auf dem Touchscreen soll eben weiterhin auch erlaubt sein. Und in dem Fall ist es halt eben auch sinnvoll, das zu machen, dass man sagen kann, okay, man kann das Intervall einstellen. Genauso wie man die Lautstärke des Radios oder sowas einstellen kann, sollte man auch die Möglichkeit haben, die Intervallzeit des Scheibenwischers einzustellen und auch vielleicht mal die Anpassung für Fahr- und Standlicht anzupassen. Nun ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Wie sieht das eigentlich in so einem Tesla aus? Hattet ihr damit auch Probleme, falls ihr da mal Erfahrung habt? Habt ihr vielleicht einen Tesla? Könnt ihr mir alles in Kommentare schreiben, was ihr von der ganzen Geschichte haltet? Also ich war schon erschrocken und ich habe noch nicht im Tesla gesessen und es also würde mich stark wundern, wenn ich da sitzen würde und ich habe keine Möglichkeit irgendwie, muss da in den Untermenüs auf dem Touchscreen rumtitschen. Also das ist ja kompletter Blödsinn. Manchmal fängt es ja auch mitten in der Fahrt an zu regnen und dann muss man das und dann wird es kräftig. Da muss man halt eben das Intervall manuell erhöhen. Klar, Tesla hat eine Automatik drin, eventuell auch, aber die ist halt eben nicht immer die allerbeste, die Automatik. Manchmal muss man danach helfen. Und ja, das ist verstehe ich nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass das im Untermenü versteckt wird. Naja. Machen wir mal weiter und kommen wir dann zu einem Software-Feature, wo ich mir also wirklich die Frage stelle, was hat Google eigentlich geraucht? Warum kommt das ja gefühlt Jahrzehnte zu spät? Obwohl sie eigentlich Vorreiter waren mit der Grundidee, würde ich mal sagen. Es geht um Android Nearby Sharing, was jetzt vorgestellt worden ist. Nach Jahren von ja auch herstellerspezifischen Implementierungen hat Google nun eine Datei-Teilen-Funktion in Android eingebaut, die eben das schnelle Teilen von Dateien zwischen verschiedenen Android-Geräten ermöglicht. Das geht natürlich mit Bluetooth, aber das soll deutlich schneller gehen, gerade auch bei größeren Dateien, wenn ich mal ein Video, Film von der letzten Party oder was auch immer teilen möchte mit einem Kollegen, dann ist es eben ziemlich langsam über Bluetooth, würde dann Tage dauern und so geht es halt ruckratzfatz. Und da gibt es also herstellerspezifische Lösungen. Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei und viele weitere. Also mir fällt jetzt kein weiterer Hersteller ein, der da vielleicht noch ZTE, die da eigene Lösungen für geschaffen haben, die dann meistens über Wi-Fi Direct oder sowas dann eine Direktverbindung aufbauen, um Dateien zu teilen. Das ist seit Jahr und Tage gang und gäbe bei Apple beispielsweise. Die haben ihr eigenes auch Sharing-System. Und mich wundert es, also AirShare, ich weiß es nicht mehr. Also Apples Funktionalität, die haben das auch schon seit Jahren da. Aber Google war ja Vorreiter, was das angeht. Bevor Apple damit rauskam, hat bereits Google ein sogenanntes Android Beam gehabt. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das war so ein, ich touch mal auf deine Rückseite des Smartphones und dann wird per NFC kommunizieren die und dann wird die Datei ausgetauscht. Und das ging meines Erachtens auch nicht über Bluetooth, sondern auch über Wi-Fi oder irgendwie sowas. Sie hatten also so eine Funktionalität bereits schon und haben da nicht richtig weiterentwickelt. Jetzt haben sie was Neues entwickelt, das nennt sich Google Nearby Share. Und die Funktion kann aktiviert und deaktiviert werden oder auch nur für Freunde aktiviert werden. Das ist vielleicht auch eine ziemlich interessante Idee, aber ist auch das bekannte Kopieren eines bekannten Modells, das wir vom angebissenen Apfel her kennen. Nearby Share verwendet, und das ist das Interessante, entweder Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC oder Peer-to-Peer Wi-Fi-Übertragungen, um Dateien zu übertragen. Also je nachdem, was ihr aktiv habt oder was am besten funktioniert. Also Bluetooth und Bluetooth Low Energy stelle ich mir für Dateiübertragung so ein bisschen dämlich vor. Aber für Übertragung von einem einzelnen Link oder sowas würde ich mir sagen, okay, oder vielleicht ein einzelnes kleines Bild, ja, könnte man da auch noch durchjagen. Aber das ist auch schon ein bisschen was mit Bauchschmerzen. Und also Peer-to-Peer Wi-Fi ist, glaube ich, so das Beste. Wie wird die Übertragung gesichert? Geschützt wird sie eben durch eine Verschlüsselung. Google sagt aber nicht genau wie. Und Google kann das sagen, weil sie eben den Quellcode davon nicht veröffentlicht haben, anders als zu Android-Beam-Zeiten zum Beispiel. Zunächst soll das Ganze erst einmal für Google Pixel-Geräte kommen, dann auch für Samsung-Geräte. Samsung-Bonus hat jetzt die Galaxy Note 20-Serie vorgestellt und dort soll das Nearby Share bereits aktiviert sein. Zumindest ist Samsung sehr bei der Stange, das zu promoten. Später sollen dann noch weitere Geräte hinzukommen. Google will das Update anscheinend über die Google Play-Dienste verteilen und da sehen wir schon wieder so, wo das Problem liegt. Android Beam war Open Source, das war Bestandteil von AOSP. Jetzt kommt Google daher mit ihrer Google Nearby Share-Funktion und die ist proprietär, die ist sogar so proprietär, dass sie das in ihre Google Play-Dienste mit einbauen. Damit also die Geräte, die keine Google Play-Dienste verwenden, Huawei beispielsweise, nicht die Möglichkeit hat, dann darauf zuzugreifen. Das heißt, falls ihr in der Zukunft Dateien austauschen wollt zwischen einem Samsung und einem Huawei-Gerät, geht das nicht. Obwohl beide auf Android laufen. Ihr seht mich jetzt hier, ihr müsst euch das vorstellen, wie hart ich hier Kopfschüttle gerade. Das ist einfach unglaublich dämlich. Und das zeigt wieder mal so, dass also Google das nicht verstanden hat. Sie haben es einfach nicht verstanden. Sie wollen einfach alles Mögliche proprietär machen. Also das, die Idee, warum Android sich so weit verbreitet hat, war ja, dass es Open Source ist, jeder anpassen kann. Und jetzt gibt es immer mehr und mehr Teile, die Google einfach proprietär macht. Und nur noch so ein bisschen Rest an Kern, das lassen sie dann da offen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Google das auch nicht gefällt und deshalb arbeiten sie ja mit Fuchsia beispielsweise an einem Nachfolger, der wahrscheinlich komplett Closed Source sein wird, zumindest in den Teilen, wie Google es dann an die Kunden geben wird. Und ja, wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Google Nearby Share oder Android Nearby Share wird wahrscheinlich ein Google Nearby Share werden, also ein weiterer Hersteller. Also wir schaffen einen neuen Standard, ne? Wird es wahrscheinlich sein, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Oppo, Vivo, Xiaomi, die auch sich zusammengetan haben, um ein eigenes Share-Protokoll zu machen oder zumindest die Möglichkeit zu haben, zwischen diesen Geräten was auszutauschen, dass die nicht das einfach, weil sie da rein investiert haben, die werden das einfach nicht aufgeben. Zum einen werden sie es nicht aufgeben, zum anderen, wenn Google es tatsächlich so macht, dass das nicht in Android reingepackt wird, sondern nur über die Google Play-Dienste zur Verfügung gestellt wird, werden sie es auch nicht aufgeben, weil ihr heimischer Markt. Der hat keine Google Play-Dienste, der hat keinen Zugriff darauf. Das heißt, die werden das da weiterhin ausbauen. Kann auch durchaus sein, ich könnte mir das vorstellen, dass sie das vielleicht sogar boykottieren werden, wenn Google das nur über die Play-Dienste ausliefern wird. Also würde ich mir wünschen. Wobei auf der anderen Seite, die wollen auch Geld verdienen in Europa und da macht es natürlich Sinn, wir unterstützen das. Könnt ihr auch mit euren Samsung-Geräten dann Dateien austauschen. Also ich finde es komplett blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Auf der anderen Seite ist das ein super geniales Feature. Ich sehe das hier, deshalb habe ich auch so viele Huawei-Geräte. Es ist super genial. Einfach mal, ich nehme ein Video auf oder sowas, ein paar Gigabyte, 5 Gigabyte oder sowas. Ich sage einfach, boah, schieb's auf MatePad Pro und wupp, schwuppdiwupp. Ein paar Sekunden später ist auf dem MatePad Pro und nur wenn das MatePad Pro voll ist, dann gibt es eine Fehlermeldung, ansonsten läuft das alles flüssig. Super geniales Feature. Ich weiß, das klappt nicht bei allen Herstellern so. Ich habe gehört, Xiaomi hatte da in der Vergangenheit Probleme. Aber Xiaomi hatte, aus meiner Erfahrung, softwaremäßig immer so ein bisschen was Probleme, was Stabilität angeht. Ich denke, die haben jetzt auch erkannt, die werden jetzt da auch mehr Ressourcen reinstecken und es wird immer besser. Ich habe jetzt kein aktuelleres Xiaomi-Gerät getestet, aber da wird es da sicherlich auch noch besser. Aber naja, also es gibt viele eigene Sharing-Dienste, viele eigene Sharing-Verfahren, die da mit drin sind. Und ja, wir werden schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir diese Google-Lösung wahrscheinlich ja, doch sehen werden, vermehrt auf Geräten. Auch wenn mir das selber nicht richtig schmeckt, weil die machen es einfach falsch. Sie hätten es in Android reinpacken sollen. Ob es dann wirklich Android-Bestandteil wird, auch von AOSP, also ich würde es mir wünschen. Aber ja, wir müssen schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht, weil ich auf meinen Geräten wahrscheinlich das nicht mehr bekommen werde. Ich habe Huawei-Geräte. Vor allen Dingen. Dann haben wir auch ein Sony-Gerät, aber und dann habe ich natürlich auch die Selfish S-Geräte mit AOSP drauf, quasi. Ja, als Android Runtime. Das wird damit auch nicht funktionieren, ne? Aber Gott sei Dank gibt es ja unter Linux, kann ich allen nur empfehlen, Kali Connect. Das könnt ihr nicht nur benutzen, falls ihr von eurem Linux-Desktop Dateien rüberschieben wollt auf euer Handy oder vom Handy auf dem Desktop, sondern das könnt ihr auch benutzen, um zwischen Handys Dateien rüberzuschieben. Ich weiß, da gibt es auch Begrenzungen, gerade hier das Beispiel mit 5 GB Datei. Ich glaube, Kali Connect hat da eine Begrenzung von 2, irgendwas Gigabyte, wo das nur funktioniert mit. Alles darüber gibt es so Probleme, aber es ist immer zumindest immerhin da. Und wie oft kopiert ihr wirklich auch mehr als 2 GB große Dateien? Da macht es vielleicht mehr Sinn, bei den neueren Geräten mit USB-OTG einfach mal USB-C, Festplatte, SSD oder so anzuschließen und Dateien darüber zu kopieren. Und dann, ne, geht vielleicht auch schneller. Ach, nun ja, das zu der Geschichte. Machen wir mal weiter, damit ich mich nicht verplappere. Kommen wir zu LibreOffice 7. Nach 2 Jahren Entwicklungszeit und der großen Version, also vor 2 Jahren ist die große Version 6, glaube ich, rausgekommen. Jetzt gibt es die Version 7, also ein großer Versionssprung, ein Major Update. Das kommt daher mit der Unterstützung für Vulkan, zumindest teilweise für einige Plattformen. Windows vor allen Dingen ist da genannt. Ich glaube, macOS auch, bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, macOS kann gar nicht, weil sie haben keinen Vulkan. Ne? Oh, naja. Also Windows ist auf jeden Fall da, Linux optional aktuell, denn sie haben für die Vulkan-Unterstützung auch ihre Rendering-Engine geändert, von Cairo hin zu Skia. Skia ist bekannt, wird genutzt von Chromium, von Firefox beispielsweise, auch fürs Rendern, auch aus diesem Grunde, dass man damit einfach mit Vulkan rendern kann und dadurch natürlich auch ein bisschen was mehr Performance rausholen kann. Nur für Windows aktuell habe ich gesagt, Linux ist optional, das heißt standardmäßig werden die Linux-Pakete, wenn die bei euren Paketbetreuern eintrudeln oder in euren Distro eintrudeln, werden dann weiterhin mit Cairo laufen. Ihr könnt aber auch das Ganze starten mit einer Kommandozeilenoption auf Skia und dann überprüfen, ob es bei euch flüssig läuft, weil es da noch Probleme gibt. Bestimmte Treiber unter Linux und Grafikkartentreiber machen da noch Probleme. Was gibt es sonst noch Neues? Die Rendering Engine soll natürlich mehr Speed bringen. Habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, aber sollte eigentlich klar sein. Was gibt es sonst noch Neues? Open Document Format in der Version 1.3 wird unterstützt. Dieses neue Versionsformat unterstützt unter anderem kryptografische Signaturen. Das heißt, ihr könnt da Unterschriften leisten in euren Dateien, also kryptografische Signaturen machen, um zu sagen, okay, diese Datei kommt wirklich von mir. Und habt die Möglichkeit natürlich auch, die Verschlüsselung mit OpenPGP von Dateien direkt im Open Document Format zu machen. Eine sehr geniale Lösung, wie ich finde. Dann gibt es natürlich wieder Verbesserungen, was die Kompatibilität mit Microsofts OpenXML Format angeht. Unter anderem nicht nur beim Lesen, sondern auch beim Schreiben. So soll das DocX Format nun mit dem aktuellen Office Format gespeichert werden und nicht mit Microsoft Office 2007, was ja so eine etwas altertümliche Version ist. Das hat den großen Vorteil, dass wenn ihr Austausch von Dokumenten macht mit eben diesem Format, dass die dann wahrscheinlich bei eurem Gegenüber, wenn er eben eine neuere Office-Version hat, auch problemloser gelesen werden können. Auch der Import soll deutlich verbessert worden sein und ihr kennt das, die Detailverbesserungen, die fließen sicherlich auch in die ältere Version 6 noch ein. 6.5, glaube ich, ist die Versionsnummer, werden dann noch als kleines Update mit reinkommen. Ansonsten ist LibreOffice 7, glaube ich, das, worauf ihr dann in Zukunft updaten werden wollt. Dann gibt es wieder Diskussionen über eine Markenstrategie. Die sogenannte Personal Edition war ja schon mal im Gespräch. Ich glaube, ich hatte darüber auch berichtet, dass LibreOffice da sowas plant für eben eine kommerzielle Variante, die sie bereitstellen wollen, eine Professional Edition quasi für Firmenkunden und eben auch eine Personal Edition. Das ist jetzt erstmal weg, dieses Branding, weil da doch zu viel Widerspruch von der Community kam. Aber man ist immer noch dran, an einer neuen Markenstrategie zu arbeiten, weil die Firmen, die hinter LibreOffice stehen, da stehen ja einige Firmen hinter. Und so, sagen wir mal, der Mehrzahl des Codes, 70-80% des Codes, der bei LibreOffice eingereicht wird, stammt eben von Mitarbeitern, die dafür bezahlt werden, für LibreOffice Code einzureichen. Und die Firmen wollen auch irgendwie einen Gewinn machen mit der ganzen Geschichte. Und da muss eben irgendein Konzept erarbeitet werden, wie das eben möglich ist. Und eines dieser Konzeptideen war eben eine Personal Edition, eine freie, kostenlose Version zu machen und eine extra für Enterprise, für Firmenkunden zu machen, die sowas wirklich im großen Stile anwenden. Und ja, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir davon gehört haben. Wir werden in Zukunft sicherlich davon hören und es wird auch Diskussionen in Sachen LibreOffice geben. Falls ihr eine ganz kluge Idee habt, könnt ihr das erstmal im Kommentarbereich posten, aber natürlich auch LibreOffice direkt anschreiben. Euch vielleicht mal die Diskussionen auf der Mailingliste anschauen und gucken, was dort alles schon diskutiert worden ist und vielleicht eure Idee dann mit einreichen. Vielleicht kann sie dann eben auch umgesetzt werden, falls sie eben eine ziemlich geniale Idee ist. So, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu einem Problemchen in dieser Woche. Ich habe es nicht ganz Pfeife der Woche genannt. Ich habe diese Woche keine Pfeife der Woche. Das lassen wir mal weg in den Sommerferien. Und wir kommen zu Snapdragon-Prozessoren haben einen Bug. Ja, nicht nur einen Bug, sondern gleich 400 Bugs wurden aufgedeckt. Im DSP-Prozessor gibt es nämlich Sicherheitslücken. Die Firma Checkpoint soll mehr als 400 davon gefunden haben. Der DSP ist der digitale Signalprozessor, Digital Signal Processor, der im Grunde genommen dafür genutzt wird, um Multimedia-Inhalte darstellen zu können auf eurem Smartphones beispielsweise, auf euren Tablets. Aber der wird auch genutzt, um Quick Charge zu ermöglichen, also Schnellladungen. Quick Charge ist ja die Methode, wie Qualcomm das Schnellladen unter Snapdragon oder mit Hilfe von Snapdragon-Prozessoren dann benennt. Pikant an der ganzen Geschichte ist, dass Qualcomm alle Lücken bereits gefixt hat, seit geraumer Zeit. Und deshalb erst jetzt das Ganze veröffentlicht worden ist, diese ganzen Sicherheitslücken. Eigentlich schon, ich will nicht sagen Jahre später, aber schon ein paar Monate später. Ihr Problem an der ganzen Geschichte ist eben, weil die Geräte teilweise ja überhaupt nicht mit Updates versorgt werden oder sehr, sehr langsam oder spärlich mit Updates versorgt werden. Ich habe hier beispielsweise einen Sony Xperia 10 Mark II. Ich kann da mal reingucken, was das Sicherheitsupdate-Level angeht. Ich glaube, wir sind da immer noch irgendwie vor 2 Monaten stehen geblieben. Und das ist das Problem. Genau, wir sind im Mai dort, was die Systemupdates angeht, auf dem Xperia 10 Mark II. Dann können wir sagen, okay, vielleicht gibt es da auch keine Sicherheitsupdates für. Weit gefehlt. Ihr könnt euch ja natürlich das Ganze mal durchlesen. Oh, ich kriege gerade ein Update rein. Sehr gut. Aber nur 6,3 Kilobyte. Immerhin, es gibt also dort ein Problem, ein ganz allgemeines Problem, was Updates angeht. Einige Hersteller machen es halt eben nur quartalmäßig, dass da was ausgeliefert wird. Und so dauert natürlich, bis ihr Updates bekommt, dauert das Ganze. Und jetzt sind sehr, sehr viele Qualcomm-Prozessoren betroffen und sehr, sehr viele Handyhersteller setzen auf Qualcomm-Prozessoren. Und klar, es gibt auch im asiatischen Bereich vor allen Dingen MediaTek-Prozessoren, die eingesetzt werden. Aber Qualcomm ist gerade auf dem westlichen Markt doch eher verbreitet und die Leute haben da so ein bisschen eher ein Vertrauen dazu, dass das Ganze besser läuft mit Qualcomm-Prozessoren. Und das Problem ist also, dass teilweise Jahre vergehen, bis so ein Update eventuell dann mal beim Nutzer ankommt. Und da kommen wir zu einem ganz allgemeinen Problem, was Android angeht oder was solche Sicherheitsupdates angeht, gerade bei den Prozessoren und Prozessorherstellern. Die haben ja teilweise noch keine Sicherheitskonzepte gehabt, diese Prozessorhersteller. Ja, weil man produziert bis zum Anschlag, weil ja immer neue Smartphones rauskommen. Und da hat man einfach mal eine Reihe weg, dann kommen ja schon 3, 4 weitere Bestellungen zu neuen Prozessoren, die irgendwie gemacht werden. Und mittendrin muss man auch noch Entwicklung machen, um das Ganze zu machen, zu managen. Also die stehen auch ein bisschen was unter Druck. Also es ist extrem schnelllebig, das ganze Geschäft. Aber softwaremäßig ist das Problem, dass erstmal die Hersteller, die die Smartphones herstellen, Geld verdienen wollen. Und das machen sie nicht, indem sie Leute einstellen, Software-Updates zu schreiben oder eben Treiber zu schreiben. Sondern wenn die Treiber einmal für irgendeine Linux-Kernel-Version, die dann gerade aktuell ist, noch nicht mal aktuell sein muss, sondern die gerade vom Hersteller des Prozessors dann für aktuell gehalten wird, das könnt ihr euch vorstellen, der hat da Entwicklungszeit reingesteckt, vielleicht 1 Jahr oder 2 für den Prozessor oder 6 Monate und hat dann den Prozessor entwickelt, da ist die Linux-Kernel-Version schon längst veraltet. Das ist so das Problem, was Android aktuell hat. Man kriegt einfach keinen aktuellen Linux-Kernel für Android-Smartphones. Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt das Pinephone, es gibt auch das Librem 5, das relativ aktuelle Linux-Kernel bekommen soll. Aber ansonsten könnt ihr ja mal selber nachschauen. Ich kann ja mal aus Spaß an der Freude einfach mal euch vorlesen, was hier für Linux-Kernel auf meinem Xperia 10 Mark II läuft. Da läuft ein 4.14er Linux-Kernel und auf meinem Desktop kann ich auch noch mal vorlesen, da läuft auch nicht ein aktueller Linux-Kernel, aber zumindest läuft da schon mal ein 5.79er Linux-Kernel. Und wir sind, glaube ich, auf 5.8 gerade aktuell. Kann man auf kernel.org nachschauen, wenn ich dann den Browser aktiviere hier. Kernel.org. Da sind wir bei 5.8 und es gibt sogar im 5.7er, gibt es gar den 5.7.14er Kernel bereits schon. Also bin ich auch nicht ganz aktuell, aber deutlich aktueller als eben der 4.14er Kernel. Der 4.14er Kernel wird zwar noch long-term unterstützt, weil er eben ein Android-Kernel ist und viele eben den auch verwenden, aber das ist schon so ein bisschen, ich kann ja mal schauen, 4.14.193 ist die aktuellste Version des Upstream und ich habe hier 4.14.117. Da seht ihr auch, da bin ich auch schon ein bisschen was weiter hinten, was das angeht. In Sachen Sicherheitsupdates und so weiter und so fort will ich gar nicht wissen, was da alles fehlt. Also das Hauptproblem an der ganzen Geschichte sind zum einen die Hersteller, die keinen Vanilla-Linux-Kernel verwenden können wollen, weil die Chip-Hersteller ihre Treiber proprietär machen, gegen den Linux-Kernel kompilieren und das ist meistens ein Linux-Kernel, der älter ist. Und da Linux-Kernels keine binäre Schnittstelle-Kompatibilität haben. Sondern wenn ein neuer Linux-Kernel rauskommt, müsst ihr den Treiber neu kompilieren gegen den Linux-Kernel. Und das machen die Hersteller einfach nicht. Weil das kostet Geld, weil eventuell muss was angepasst werden am Code, 2, 3 Zeilen angepasst. Wenn der Code schlecht ist, dann müssen noch mehr Zeilen angepasst werden. Aber ansonsten müssen ein paar Zeilen eventuell angepasst werden, damit das einfach kompiliert gegen den Kernel. In den meisten Fällen wird es wahrscheinlich auch einfach so kompilieren. Also wenn ich mir den Nvidia-Treiber anschaue, da muss nicht immer viel gemacht werden am Linux-Kernel, außer da ist wirklich, und der Nvidia-Treiber, da hat der Touch, der fasst sehr, sehr viele Sachen an. Aber wenn ich so einen Netzwerktreiber habe, der fasst weniger Sachen an und wenn ich den ordentlich geschrieben habe gegen die Linux-Schnittstelle, die sowieso nicht ändert, dann muss ich einfach nur neu kompilieren. Aber das machen die Hersteller nicht. Es kostet Geld, es kostet Zeit. Und das ist so ein großes Problem, was ich da sehe und das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Das zeigt nämlich dann, dass es wirft ein sehr, sehr schlechtes Licht auf Open Source, auf Linux selber als Kernel, weil das als Problem angesehen wird. Der Linux-Kernel ist das Problem, sagen die meisten Leute. Deshalb muss Google jetzt mit Fuchsia rauskommen, das wird die Probleme lösen. Wenn wir nämlich den Linux-Kernel proprietär machen, dann gibt es diese Open nicht mehr und dann hat man das Problem nicht mehr. Und nein, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Hersteller. Es sind die Hersteller, die immer noch darauf wettern, mein Treiber muss proprietär sein. Ich bin nicht in der Lage, einen offenen Treiber zu machen. Und wenn ich in der Lage bin, einen offenen Treiber herzustellen, dann ist der so schäbig geschrieben, dass keiner den mit der Zange anfassen möchte. Im Linux-Kernel kommt der einfach nicht rein. Die wollen den einfach auch nicht in den Linux-Kernel reinpacken. Obwohl es so viel einfacher wäre. Die kapieren einfach nicht, dass wenn sie einfach sagen würden, okay, ich investiere ein bisschen was Zeit bei meiner Entwicklung meines Prozessors, darin auch die Treiber dafür offen zu machen und so zu machen, dass die direkt in den Linux-Kernel reinkommen. Weil wenn die einmal da drin sind, dann, die kapieren nicht, dann müssen die den nicht auch selber noch pflegen, sondern da kann irgendein anderer daherkommen, den pflegen. Oder wenn er dann mal bricht oder kaputt geht wegen einem neuen Update in der API oder sowas, dann gibt es Leute, die den fixen können. Die müssen also da nichts reinstecken. Und wenn die dann alle Treiber dort in dem Linux-Kernel drin haben, dann können die immer, ständig, wann immer sie wollen, den Linux-Kernel einfach updaten. Klar, eventuell gibt es Konflikte mit dem Google-Kram, der da auf dem Handys läuft, aber das ist nicht das Problem. Da kann man einen Workaround finden oder Google ansprechen, hier, wir haben einen neuen Kernel, der hat die und die Funktionen und euer Android macht da Probleme, macht da mal eine Anpassung oder gibt uns mal eine Anpassung. Oder man fummelt da selber dran rum. Es ist auch nicht kein Hexenwerk. Also, Hersteller, macht es einfach. Ich weiß, es kostet Zeit und es ist was anderes, als alle anderen Hersteller das machen. Das heißt, es verspricht nicht immer Erfolg. Man weiß nicht immer, ist es erfolgreich oder nicht. Könnte in die Hose gehen, ne? Aber gerade die großen Hersteller, die Geld und Zeit dafür haben, Samsung, Sony vielleicht, die haben auf jeden Fall immer noch Geld und Zeit und die können das auch machen. Samsung, Sony ist ja schon mal auf einem guten Weg. Die haben ein Open-Device-Programm, wo sie zumindest AOSP auf die Geräte packen und offen machen. Noch besser wäre, wenn Sony sagen würde, okay, wir machen alles offen, wir machen alles nur AOSP und vielleicht machen wir dann nur zwei, drei proprietäre Programme für unsere Pro-Sachen, weil die wollen wir nicht veröffentlichen. Habe ich nichts gegen, aber macht doch die Treiber nicht proprietär, so ein Blödsinn, Mann, so ein Mist. Also, Samsung, Sony, ihr habt genug Geld. Macht Druck auf Qualcomm, macht Druck auf MediaTek, macht Druck, dass die endlich vernünftige Treiber liefern. Und nicht einfach, na, wir liefern Binärtreiber aus und das war's. Nein, geht dahin und sagt, wir bezahlen auch mal einen Taler mehr dafür, dass wir Open-Source-Treiber bekommen, damit wir das weiter pflegen können. Wir wollen den Code haben, damit wir das weiter pflegen können. Irgendwas muss doch passieren. Es geht mir wirklich auf die Eier, sowas. Ein Smartphone, kaufst du da so ein Smartphone in der Mittelklasse und dann ist es nach einem halben Jahr, kannst du es wieder wegwerfen im Grunde genommen, weil die Software einfach nicht aktuell ist, voller Sicherheitslücken ist und du vielleicht nur ein Android-Upgrade maximal bekommst und das dann auch erst nach 3 Jahren. Also ich habe hier so ein LG, würde ich wirklich gegen die Wand schmeißen gerne. Dieses LG G7. Ein wirklich Spitzenklassengerät von vor zwei Jahren. Guckt immer noch mit Android, was ist das, Android 9 oder sowas rum. Und hat, glaube ich, weiß nicht, ob es ein Upgrade bekommen hat auf Android 9 oder wie das da aussieht. Es ist einfach eine Qual. Auch Sicherheitsupdates, selbst Sony, mein Sony Xperia 10 Mark II kriegt mehr Sicherheitsupdates als dieses Teil hier. Das ist einfach unmöglich, sowas. Und LG ist ein großer Hersteller. Klar, mittlerweile sind die immer kleiner. Zu Recht werden die kleiner, weil keiner so einen Blödsinn kaufen möchte. Wenn ich ein Smartphone kaufe, dann möchte ich, dass nach 2 Jahren ich das immer noch verwenden kann. Und nicht, dass ich jetzt hier das Internet ausschalten muss, das Ganze nur als Musikplayer benutzen kann, weil der Blödsinn einfach nicht richtig funktioniert. So, das ist mein kleiner Wutausbruch zu der ganzen Geschichte. Machen wir einfach mal weiter mit Kategorien dieser Woche. Wir machen einfach weiter mit Selfish der Woche, weil das gefällt mir richtig gut. Ne, wir machen weiter mit Spiel der Woche. Das ist noch besser. Kann ich mir richtig abreagieren. Wird vielleicht auch nochmal ein Video zu machen zu der ganzen Geschichte. Es geht mir wirklich auf die Eier. So, Spiel der Woche. Lit. Gibt's unter Steam. Könnt ihr euch runterladen dort. Kostet ein bisschen was Geld, glaube ich. Und Lit ist ein Lichtspiel. Light Bending heißt es hier. Ihr habt die Möglichkeit, ihr kennt es eventuell, ihr habt die Möglichkeit mit Spiegeln, eventuell einen Laserpointer, wer hat das nicht gemacht, oder Taschenlampe, einfach mal so Licht irgendwie umzuleiten. Und jetzt hat einer auf die spannende Idee ist er gekommen, das könnte ich doch einen Spiegel draus machen, ne? Ich muss einfach mal hier, ihr kennt ja zum Beispiel Cut the Rope, da müsst ihr einfach irgendwie eine Süßigkeit oder ein Candy, also eine Süßigkeit zu einem kleinen, ich weiß nicht, Dinosaurier oder sowas, irgendwie hinbringen. Da gibt es Luftballons und andere Möglichkeiten, das zu machen. Und jetzt gibt es ein ähnliches Spielkonzept mit Licht. Ihr müsst mithilfe von Spiegeln und anderen Gegenständen Licht so umleiten, dass es ein Ziel erreicht, um ein neues Portal zu öffnen. Und ja, diese Kniffelspiele mag ich im Allgemeinen, weil dann kann man ab und zu einfach mal in der Bahn oder sowas zocken oder wenn man gerade unterwegs ist oder einem Langeweile überkommt, dann hat man einfach die Möglichkeit zu sagen, okay, hier möchte ich einfach mal ein bisschen was zocken. Und das ist wirklich ein richtig, richtig tolles Spielekonzept. Und ja, kann ich nur empfehlen. Es ist wirklich ein sehr interessantes Spiel. Auch die Grafik sieht wunderhübsch aus. Es ist nicht Cut-and-Rope-mäßig, so ein bisschen 2D-knuffelig, sondern ein bisschen mehr so 3D-mäßig. Man ist in Katakomben unterwegs und dadurch natürlich, dass das Licht ist, was ihr umleiten müsst, gibt es natürlich auch eine extra Lichtstimmung und alles Mögliche. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spielekonzept und gerade, glaube ich, für den zwischendurch Spielalltag sicherlich eine sehr interessante Geschichte, da mal ein oder zwei Level durchzuspielen und dann auch mal zu gucken, auch so vielleicht für Kinder auch interessant, so ein bisschen zu lernen, wie Physik funktioniert, so ein bisschen wie jetzt dann eben das Umleiten von Licht funktioniert, wie jetzt ein Hohlspiegel funktioniert und solche Geschichten und wie ich eben Licht umleiten kann, wie ich es verstärken kann, wie es streuen kann, solche Geschichten alles mal in Spielform auszuprobieren. Und ja, ein ziemlich interessantes Konzept, wie ich finde. Auf jeden Fall ein Blick wert, dort mal reinzuschauen. Lit, so nennt sich das Spiel. Und gibt es auf Steam. Lasst mich nicht lügen, ich schaue mal gerade nach dem Preis. Es gibt es dort für, ich habe jetzt Neuseeland-Dollar hier. Das sind 8 Neuseeland-Dollar. Das ist umgerechnet in Euro sind das, glaube ich, 4,50 Euro, 5 Euro eventuell. 4,99 Euro könnte ich mir vorstellen, kostet das dann in Europa eventuell. Es ist ein ziemlich geniales Spiel. Gibt es für Windows, für Mac und für SteamOS, also Linux, ebenfalls. Könnt ihr euch dann einfach mal anschauen und ausprobieren. Ja, Lit, Spiel der Woche. Und wir machen mal weiter mit den mit Sailfish der Woche. Sailfish der Woche, dort gibt es nämlich ein neues Sailfish OS Forum. Das habt ihr vielleicht schon entdeckt. Vielleicht habe ich schon davon geredet. Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt in meinen Notizen nicht gefunden, aber es gibt ein neues Sailfish OS Forum. Das ist ganz toll, weil TOC, also togetheryolla.com, war ja so ein bisschen altertümlich und gerade jetzt, nachdem sich immer mehr gefüllt hat und man Sachen suchen wollte dort einfach, das war einfach, die Suchfunktion war einfach kaputt und nicht ziemlich, also man muss schon wissen, wie man sucht und wie man durch die Beschränkungen der Suchfunktion durchkommt. Und ja, jetzt gibt es ein neues Sailfish OS Forum, das wird auch auf dem Sailfish OS Server gehostet, anstatt auf der Yolla Server. Und das ist also auch, glaube ich, eine tolle Geschichte, weil es auch ermöglicht, dann auch Leuten, also sich allgemein über Sailfish OS auszutauschen, auch über Ports auszutauschen. Und das war ja bei TogetherYolla.com eher etwas Yolla-spezifischeres, obwohl da auch viele Leute über Ports dann gesprochen haben. Wichtig ist, falls ihr auf dieses neue Forum gehen wollt, man muss sich neu anmelden. Es geht weiterhin über den Yolla-Account. Der Account, glaube ich, wurde übernommen. Also, ihr könnt euch im Yolla-Account anmelden dort, aber die Postings wurden nicht alle übernommen. Das heißt, es gibt da neue Postings, die ihr dann auch finden werdet. Das heißt, ich empfehle, solange togetheryolla.com noch existiert, die Postings, die einem wichtig sind, vielleicht mal abzuspeichern manuell und dann, ja, damit man sie parat hat. Teilweise wurden auch einige Sachen rübergebracht, auch von Community-Seite mäßig. Es gibt jetzt auch einen neuen nativen Sailfish OS Forum Viewer. Also da könnt ihr euch zumindest das Forum anschauen auf Sailfish OS Geräten. Ist auch vonnöten, weil die Sailfish nativen Browser eingeschlossen meines WebKits da so ein bisschen Murks mitmachen mit den Discuss Forum Animationen und das ist einfach zu viel für die Browser. Deshalb macht es da Sinn, da vielleicht eine einfache Möglichkeit zu haben, da zumindest was lesend drauf zuzugreifen. Schreibend wird ein bisschen was schwieriger, aber hoffen wir mal, dass das ein bisschen was in Zukunft besser wird. Es ist ein neues, modernes Forum, neues Design, lässt sich automatisch anpassen. Eben auch, wenn ihr einen Android-Browser beispielsweise auf Sailfish OS benutzt, dann sollte das Forum auch wunderbar dargestellt werden können, weil es dynamisch eben das Layout ändert, je nachdem, ob ihr auf einem Desktop oder auf einem Smartphone unterwegs seid. Es gibt bessere Kategorien, wo ihr Sachen reinschreiben könnt, also habt Untermenüs. Also wie ein klassisches Forum im Grunde genommen. Es ist also nicht keine Frage-Antwort-Spielchen-Geschichte, sondern eher ein klassisches Forum mit Kategorien, einer einfachen Navigation und einer durchaus deutlich besseren Suche. Auch bessere Benachrichtigungen über beantwortete Fragen und Mentions im Thread sind ebenfalls möglich. Also falls ihr da irgendwie angesprochen und angeschrieben worden seid in einem Thread, kriegt ihr das mit. Und ihr habt auch die Möglichkeit zu sagen, okay, Ich kann seit meinem letzten Besuch im Forum einfach das auflisten, was zu einem Thread hinzugefügt worden ist, wo ich mal einen Kommentar gemacht habe oder was ich einfach noch nicht gelesen habe. Und das habe ich auf einen Blick dann. Sehe ich dann, okay, seit einem Tag habe ich da nicht reingeschaut, jetzt gibt es jetzt 10 neue Threads oder sowas. Und dann kann ich sagen, und das interessiert mich oder das interessiert mich nicht. Habe also einen besseren Überblick über das, was in der Community so vorgeht, zumindest was dort gepostet worden ist. Also, das ist eine tolle Geschichte. Ganz, 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 ganz zum Schluss auch wieder ein Selfish gerichtet. Gerüchte über die neue Version 3.4 kann ich da so ein bisschen mal raushauen. Es wird Multi-User-Support geben. Das hat man ja schon vielleicht vorher angehört oder angedacht gehört, dass also die Möglichkeit existiert, neben dem Standard-User Nemo dann noch weitere Nutzer anzulegen auf dem Smartphone. Jolla macht das wohl, um vor allen Dingen Firmenkunden anzusprechen, die vielleicht extra Konten auf den Smartphone anlegen wollen für ihre Mitarbeiter. Diese Konten sind dann aber beschränkt oder lassen sich einschränken in der Form, dass da keine Anwendungen installiert oder deinstalliert werden können und dass da eventuell auch keine bestimmten Einstellungen durchgeführt werden können. Also so eine Art das MDM, was Jolla schon einiger Zeit für gerade den russischen Markt und deren Firmenkunden dort vorbereitet und ausgerollt hat. Das kommt so ein bisschen rüber in die Benutzerverwaltung mit hinein. Ist interessant, hat dann sogar iOS hat solche Funktionen gar nicht, aber Android hat so eine Funktion, dass man auch Nutzer anlegen kann. Inwiefern wir jetzt bei der 3.4er-Version davon ausgehen können, dass das ordentlich läuft, bin mir relativ sicher. Ich bin so ein Nutzer, ich brauche sowas nicht und ich glaube, viele von euch werden das auch nicht brauchen, es sei denn, ihr wollt Selfish S-Phones an eure Kinder geben und ihr wollt dort oder an eure Frauen geben oder Freundinnen und ihr wollt dort eben nicht, dass die da irgendwelche Sachen wie wild rum installieren oder entfernen können. Und eine andere Geschichte, vielleicht für den einen oder anderen interessant, wenn man ein persönliches Konto und ein Arbeitskonto haben möchte. Das war ja auch immer das, was BlackBerry OS mal hochgehalten hat. Das wäre hiermit auch möglich, weil man die Möglichkeit hat, eventuell sogar zu trennen und zu sagen, okay, ich mache ein neues Konto auf und dort habe ich dann nicht nur andere native Selfish Apps, die ich vielleicht draufpacke, sondern ich habe dort einfach eine neue Datenbank für diese Apps, die da drauf sind. Das heißt, so wie ich es verstanden habe, wird es wahrscheinlich so sein, wenn man als zweiter Nutzer nicht was einfach installieren kann, wird es so sein, dass da einfach nur die Programme zur Verfügung stehen, die auch dem Hauptbenutzer zur Verfügung stehen. Aber ihr habt ein anderes Konto eventuell, was ihr einrichten könnt. Das heißt, ein anderes Telegram, einen anderen Twitter-Account oder sowas und könnt ihn dann dort benutzen und müsst dann nicht darauf warten, dass die App jetzt selber multiple Accounts unterstützt. Das wäre zum Beispiel so eine Geschichte. Und das Gleiche gilt nicht nur für native Selfish OS Apps, sondern auch für Android-Apps. Android-Apps kriegen natürlich dann auch die Möglichkeit, einen zweiten Nutzerraum im Grunde genommen, wo sie dann andere Konfigurationen haben können. Und ihr könnt dann euren zweiten Chat-Account dort haben oder einen zweiten Facebook-Account oder was immer da irgendwie drauf haben wollt. Das könnt ihr dann da auch machen. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und für den einen oder anderen auch interessant. Also das wird mit Selfish S 3.4 wohl kommen. Das, was auch kommen wird mit Selfish S 3.4, da bin ich mir relativ sicher, nachdem so viel Kritik geäußert worden ist seitens der Community und ich ja auch ein bisschen nicht unbeteiligt daran war, das auch mal in Papierform, naja, Papierform, elektronischer Form, dann auch mal newstechnisch rauszuhauen bei einem neuen Selfish S Release und dann nochmal zu sagen, hier, Browser ist immer noch Kappes. Mach da mal was, dass Jolla jetzt darauf hören wird und es sieht auch so aus, also man kann sich die Commits anschauen, dass da jetzt an der Gecko 52 Engine gearbeitet wird, dass eben wahrscheinlich auch mit Version 3.4 nun eine neue Browser-Engine rauskommen wird mit Gecko 52. Gecko 52, also Firefox 52 Browser-Engine, ist auch schon 2 Jahre alt, aber ist zumindest aktueller als die 45er-Version. Und damit sollen die meisten Webseiten dann auch wieder laufen können. Und was ich dann auch erhoffe mir zumindest mit dieser neuen Browser-Engine, dass auch endlich jetzt so ein Webview für Anwendungen selber auf dieser Engine dann kommen. Jolla arbeitet schon seit Jahren daran, dass sie von Qt WebKit wegkommen und ihrem Webview dort, was eine API für alle möglichen Programme darstellt, die es so gibt. Die selbst Selfish S nutzt ja für die Accounts, für den Account Manager dieses WebView, also dieses Qt WebKit WebView, um bestimmte Sachen anmelden zu können, Google Mail beispielsweise, um sich anmelden zu können. Und im E-Mail-Programm wurde das auch genutzt. Und jetzt hoffe ich dann, dass mit der neuen Gecko-Engine dann auch zumindest das E-Mail-Programm und also die Selfish S-eigenen Programme, E-Mail-Programm und eben die Login-Seiten dann auch mit dem, ich glaube, es heißt jetzt Selfish S-WebView laufen und dann eben auf dieser Gecko-WebView-Engine basieren. Ich hoffe, es ist nicht allzu verwirrend. Was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass Yola das noch nicht öffnen wird für Drittanbieter, dass die dann auch das benutzen können, weil es vielleicht Einschränkungen noch gibt oder sie die API noch ein bisschen Feinschliff geben wollen. Wird also weiterhin bis zur Übergangsphase weiterhin wahrscheinlich das uralte Qt WebKit 5.6.2 immer noch geben, was voller Sicherheitslücken ist und wo ich keinem empfehlen kann, wirklich das zu nutzen. Ich hoffe aber, dass dann mit der neuen Version, einem neuen SDK, eventuell dann auch, vielleicht noch nicht in Harbor, aber dann vielleicht in Open Repos, dann man zumindest Anwendungen schreiben kann, die auf diese Gecko Web Engine basieren, ohne dass man sich groß verrenken muss, weil aktuell, es gibt eine Vorabversion von dieser Engine, wird, glaube ich, noch nirgends verwendet, aber der Code ist schon mal da. Man kann den Code aber nicht direkt verwenden, wenn man das im SDK machen möchte, weil man da irgendwelche, es kompiliert einfach nicht. Man muss da einfach mehrere andere Bibliotheken mit ein, ist es kompliziert. Ich hoffe, dass Yola das Ganze ein bisschen was einfacher macht. So, jetzt habe ich genug gequatscht, fast eine Stunde gequatscht. Das war's für diese TechView Podcast-Folge. Kommentare hinterlassen, liken, falls ihr das wollt. Nee, es wird wahrscheinlich auf YouTube nicht, aber ihr könnt, ihr werdet auch sehen, ich werde es vielleicht auch verlinken, es gibt jetzt mich auch auf Patreon. Das ist so ein Unterstützernetzwerk für kreative Leute, die Podcasts machen zum Beispiel. Dort habt ihr die Möglichkeit, mir monatlich Geld zukommen zu lassen. Also was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5 Euro, je nachdem, vielleicht sogar mehr, falls ihr wollt, mir monatlich zukommen zu lassen, so dass ich eben die Möglichkeit habe, auch finanziell einen Anreiz zu haben, bestimmte Sachen zu machen. Equipment muss manchmal ausgetauscht werden, wenn Mikrofone kaputt gehen beispielsweise. Ich habe hier mein Lavalier-Mikrofon, was abgebrochen ist und das hängt jetzt so einen kleinen Draht und ich muss das immer wieder reinfriemeln und das ist so ein bisschen, es ist ein sehr gutes Mikrofon, aber es muss halt irgendwann mal auch erneuert werden wahrscheinlich. Videos, wenn gemacht, wie viele Leute wollen auch Videos, wollen auch Selfish S Videos sehen und wollen auch Linux Videos sehen. Das kostet natürlich auch Zeit, teilweise kostet es auch Geld. Wenn es Geräte sind, die ich vorstellen soll, kostet es natürlich auch Geld, die Geräte zu besorgen. Die kriege ich nicht umsonst. Und gerade jetzt, wo ich hier in Neuseeland bin, ist das Ganze noch eine Ecke schwieriger, weil quasi das meiste muss wirklich importiert werden und wird hier nicht irgendwie direkt verkauft. So ein OnePlus Nord beispielsweise muss ich aus Europa importieren, wenn ich das haben möchte. Oder ein Pixel 4a aus den USA importieren. Und das kostet dann natürlich durch den Import, Zoll, eventuell irgendwelche Gebühren noch mehr Geld. Da wäre es also wirklich cool, wenn ihr mich dann unterstützt. Wie gesagt, ihr müsst nicht irgendwie hunderte von Euro für mich ausgeben oder sowas. Das möchte ich natürlich nicht. Aber hier, was ist euch so ein Podcast wert? Überlegt es euch im Monat. Wie viel ist es euch wert, informiert zu werden? Ich glaube, 1, 2, 3, 4, vielleicht maximal 5 Euro wäre das durchaus wert. Und wenn ihr mehr habt, könnt ihr natürlich auch mehr geben. Habe ich auch nichts gegen und würde mich da auch freuen. Und dann klappt eben ist die Motivation auch ein bisschen was mehr da, Podcast zu machen. Natürlich, ich bin immer irgendwie motiviert, was zu reden, habt ihr ja auch gemerkt. Aber da macht es natürlich ein bisschen was mehr Spaß und man hat dann weniger Bauchgrummeln. Ja, soll ich jetzt das neue Smartphone kaufen und testen? Soll ich jetzt das neue Mikrofon kaufen? Und eigentlich brauche ich es nicht, das alte, mache ich einfach ein Tape dran und dann wird's und irgendwie und dann, ne? Also, um das irgendwie dann zu beseitigen, kann halt eben so eine Spende dann auch helfen. Oder ein regelmäßiges Spenden. Ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat Spaß dran und bis zur nächsten Folge.